Guten Morgen auch von mir. Ein Thema, wie angekündigt, das nicht einfach ist. Da habe ich einen Bibelvers mitgebracht aus dem Psalm 22. Manchem bekannt. Psalm 22 beginnt mit diesen Worten: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weit entfernt ist meine Rettung, ungehört verhallt mein Hilfeschrei. Der Bundestag in Berlin hatte diese Woche eine Gedenkstunde angesagt zur Erinnerung an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 79 Jahren. Nicht vorzustellen sind die Leiden, die Menschen dort von den Nazis zugefügt worden sind. Und die streitbare und umstrittene Kölner Theologin Dorothee Sölle soll einmal gesagt haben, nach Auschwitz könne sie nicht mehr einen liebenden Gott glauben. So erschüttert war sie im Bedenken dessen, was in den 40er Jahren dort geschehen war. Doch wir müssen leider sagen, seit dem 27. Januar 1945 und dem Erschrecken darüber ist leider nichts besser geworden. Bis auf diesen Tag erleben und erleiden Menschen ja Unsägliches. Sodass sie dann fragen, ja, wo ist denn nun Gott? Das jüngste Beispiel lieferte ja die Terrororganisation Hamas am 7. Oktober letzten Jahres und der sich anschließende Krieg, der bis heute andauert. Vielleicht kann man ja damit noch umgehen, wenn Menschen, die nicht gerade besonders gläubig sind, eine solche Frage stellen. Aber unerträglich wird es wohl, wenn Christen in eine solche Lage kommen. Christen, das sind doch Menschen, die sich mit ihrer ganzen Existenz dem einen lebendigen Gott anvertraut haben, die einmal versprochen haben, du, Herr, bist mein Hirte, mein Retter. Und wie kann es dann sein, dass Christen, die das bekennen, in eine solche Lage geraten, dass sie fragen, warum hast du mich verlassen? Wo bist du? Gute Freunde von mir mussten es ertragen, dass sich ihr 19-jähriger Sohn das Leben nahm, ohne irgendwelche erkennbaren Vorzeichen. Und das Fragen danach nagt bis heute. Und schön war alles ausgedacht und geplant und dann schlug der Hammer zu mit der Diagnose Krebs. Die persönliche Welt, die Ehe und Familie unseres Sohnes, unserer Schwiegertochter wurden grundstürzend erschüttert. Und hier sind ja etliche unter uns, die haben die Geschichte ihrer Flucht in den Knochen. Drama und Spannung und Not. Wo ist Gott? Dieses Fragen kommt unweigerlich auf. Haben wir nicht vertraut darauf, dass er uns auf unseren Wegen behütet, so wie es eingangs in dem Lied hieß? Solche plötzliche Leere innerlich ist furchtbar. Von einem Augenblick auf den anderen ist man ein anderer Mensch und innerlich schreit alles, aber der Schrei geht ins Leere. Wo ist Gott jetzt? Er kann sich doch nicht abgewendet haben, oder etwa doch? Und mancher fängt dann an zu zagen und zu fragen, will Gott mich etwa strafen? Aber wofür denn? Die Bibel ist ein grundehrliches Buch. Sie berichtet uns ganz offen von Menschen, die Gott nicht mehr verstanden haben, die diese gleiche Frage nach Gottes Nähe stellten. Ein paar Beispiele. Wir lesen da von dem Erzvater Jakob. Manche wissen, der hatte seinem Bruder Esau den väterlichen Segen abgeluchst. Aber dann wurde er von seinem Onkel Laban über den Tisch gezogen, indem er die doppelte Anzahl, nämlich 14 Jahre, ihm dienen musste. Und da sollte er nicht an Gottes Verheißungen zweifeln, die ihm gegeben waren. Später musste derselbe Jakob miterleben, dass ihm sein Lieblingssohn Josef genommen wurde. Zumindest hat man ihm das so erzählt. Und tatsächlich verfiel er in so eine Art Depression, weil er seinen Gott nicht mehr verstand. Oder da ist der Prophet Elia. Der hatte sich für seinen Gott total ins Zeug gelegt, wir würden sagen total aus dem Fenster gelehnt, war ein großes Wagnis eingegangen und erhält postwendend Morddrohungen. Was jetzt? Soll das Ende sein? Er möchte aufgeben, weil er an Gott zweifelt. An die Spitze bringt es der Prophet Jeremia. Der klagt Gott an mit den Worten: Eine Täuschung bist du für mich. Du bist wie Wasser, von dem man nie weiß, ob es da ist oder nicht. Und der Beter des Psalm 88 fragt: Warum stößt du mich fort von dir, Herr? Warum verbirgst du dein Angesicht vor mir? Und dann endet dieser Psalm 88 mit einem Wort, mit dem einen Wort, was dem Beter nur noch übrig bleibt und vor Augen steht, um sein Erfinden auszudrücken: Finsternis. So endet dieser Psalm. Solches zu erleben, dass Gott einem plötzlich so fern ist, das Vertrauen geschwunden, jetzt sind Sie überrascht, dies offenbart uns eine Seite von Gottes Wesen, die wir so gar selten bis gar nicht beachten. Am deutlichsten begegnet uns diese Seite von Gottes Wesen in dem alttestamentlichen Bericht von der Opferung des Isaak. Vielleicht erinnert sich mancher daran. Gott hatte dem Abraham Nachkommen verheißen. Nachkommen so zahlreich wie der Sand am Meer. Als Abraham 100 Jahre alt war, wird er endlich Vater. Und jetzt, als dieser Nachkomme so 8 bis 10 Jahre alt ist, da bedroht Gott selbst dieses Versprechen, das er dem Abraham gab, indem er ihn auffordert, den Isaak zu opfern. Ja, bitte, geht's noch? Und in dieser Geschichte erleben wir, Gott tritt dem Abraham wie als Feind seines Versprechens gegenüber und lässt den Abraham damit erstmal allein. Der Prophet Jesaja, er wurde von Gott ausdrücklich berufen, wie er beauftragt wird, die Verstockung des Volkes zu predigen und damit zu fördern. Und er muss dann feststellen: Jetzt verbirgt der Herr sein Angesicht. Die Jahreslosung des vergangenen Jahres, 2023, hieß ja: Du bist ein Gott, der mich sieht. Was ist das für eine Aussage? Fantastisch, diese Aussicht, dass ich immer umgeben bin von Gottes Blick und nicht ins Bodenlose plumpse. Oder in einem der bekannteren Gebete aus dem Psalm steht: Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Ob ich gehe oder ruhe, du bemerkst es. Alle meine Wege sind dir bekannt. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Deine Hand hast du auf mich gelegt. Ja, und an dieser Gewissheit gibt es 0% Abstriche zu machen. Nicht noch so ein kleines Quäntchen. Nein, das steht felsenfest. Und dennoch wird damals wie heute auch die Ferne, die Verborgenheit Gottes erlebt und erlitten. Und ich meine, es ist Gottes Art, uns damit zu sagen, ich bin für dich der Unerreichbare. Und doch komme ich dir nahe. Gott möchte mich lehren, er steht mir nicht einfach so zur Verfügung. Ich nehme mal ein blödes Beispiel, wie zum Beispiel mein Auto. Wenn ich das brauche, greife ich nach dem Autoschlüssel, steige ein und fahre los. Habe ich gerade keinen Anlass, das Auto zu benutzen, dann steht es im Hof auf seinem Stellplatz, manchmal bei mir sogar einige Tage lang, weil ich mitten in der Stadt wohne, ohne auch nur einmal bewegt zu werden. Ich sagte ein komisches Beispiel vielleicht, aber so gehen manche Christen mit Gott um. Wenn es gerade dringend ist, dann möchten sie Gottes Hilfe und Gottes Beistand und Trost zur Verfügung haben. Aber im Großen und Ganzen wird der Alltag auch so bewältigt. Man hat ja noch zwei Beine und einen gesunden Menschenverstand, um das Leben zu bewältigen. Aber Gott ist keine Verfügungsmasse, die ich, wenn es mir passt, einsetzen kann. Gott ist der ganz andere. Ja, manchmal ist Gott auch der uns eigentlich Fremde. Und das leuchtet ja schließlich auch etwas ein, wenn ich mir Folgendes klar mache. Gott ist eben Gott und nicht ein Teil unserer Welt, nicht Materie, nicht hier, sondern außerhalb dessen, was wir mit unseren Sinnen nur wahrnehmen können. Selbst das unendliche Weltall kann ihn ja nicht fassen. Gott ist außerhalb all dessen. Ja, es ist gar nicht möglich, letztlich Gott in den Kategorien von Raum und Zeit zu fassen, zu beschreiben. Wir können das nur nicht anders mit unserer Sprache. Und wer bin ich dann, dass ich diesen Gott mir einfach verfügbar machen könnte oder dass dieser Gott sich mir einfach so zur Verfügung stellt, damit ich seine Möglichkeiten für mich einsetze? Gott lässt sich nicht packen. Das haben Mose und Elia erfahren, denen Gott sich nur so zeigte, dass sie hinter ihm her schauen konnten, aber nicht ihm ins Angesicht. Und der Prophet Jesaja war ja zu Tode erschrocken, weil er in einer Vision nur gerade mal den Saum Gottes im Tempel wahrnehmen konnte. Aber bitteschön, wie kann ich denn damit leben, dass Gott mir so fremd werden kann, dass er mir so fern scheint, dass ich meine, alles beten komme nicht bei ihm an? Der Beter des Psalm 22, wie auch Jesus selbst, zeigen uns den Weg. Jesus betete ja diesen Psalm, ja er schrie diese Worte heraus mit seinem letzten Atemzug am Kreuz. Sie beteten, Eli, Eli, mein Gott, mein Gott. Gott hatte sich dem Mose ja mit einem Wortspiel vorgestellt, als Mose ihn nach dem Namen fragte. Gott sagte, ich bin der ich bin. Und daraus wurde ja dann der Name Yahweh, Herr, auch so in unseren Bibelausgaben ja dann immer mit Großbuchstaben gedruckt. Yahweh war der Name Gottes für das alte Israel. Aber hier schreien der Beter und auch Jesus, Eli, Eli, mein Gott, mein Gott. Und Eli mit diesem Namen Gottes, El ist Gott und das I ist das persönliche Fürwort, mit diesem Namen Gottes besinnt sich der Beter in seiner schwersten Stunde daran, es hat doch die Stunde gegeben, wo Gott mir seine unverbrüchliche Zusage gegeben hatte. Ihr sollt mein Eigentum sein. Darum mit dieser Anrede, Eli, mein Gott, wirft sich der Beter seinem Gott also jetzt sprichwörtlich an den Hals und erinnert daran, ja, ich gehöre doch dir. Deine ewige Zusage, die kannst du doch jetzt nicht brechen. Da mag man an eine ganz eigenartige Szene im ersten Buch Mose denken, 1. Mose 15. Da soll der Abraham einige Tiere nehmen, Opfertiere. Er soll sie zerteilen in der Mitte und die Teile wie zu einer Straße einander gegenüberlegen, so wie wir hier die beiden Stuhlblöcke haben. Und dann fällt Abraham in einen Schlaf und er erlebt in einer nächtlichen Vision, wie ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme mitten zwischen den Tierhälften hindurchschreiten. Ein uraltes Ritual der Nomaden. Aber mit dem sollte angezeigt werden, wer immer dieses jetzt gegebene Versprechen, und Gott hatte ihm gesagt, du wirst Nachkommen haben, wer immer dieses jetzt gegebene Versprechen bricht, dem wird es ebenso ergehen wie diesen zerteilten Tieren. Und Gott schreitet hindurch. Und damit hat Gott sich dem Abraham gegenüber an seine Zusage, an seinen Bund mit ihm gebunden, auf ewig. Eli, Eli, mein Gott. Mit dieser Anrede an seinen Gott ruft der Beter also den an, der seinem Volk einst diese feste Zusage gegeben hatte. Sein Schrei zu Gott erinnert ihn an diese ewige Zusage, die er jetzt ganz persönlich für sich in Anspruch nehmen möchte. Obwohl er im Augenblick seinen Gott so fern erlebt, weiß er doch, Gottes Zusage steht. Er ist der, der sein Wort nicht bricht. Und das ist schon eine eigenartige Mischung. Hier die Verzweiflung über die Ferne Gottes und dort stellt er sich auf den Bund, den Gott mit seinen Leuten geschlossen hat, den Gott selbst nicht aufgibt, niemals. Und darum denkt der Beter jetzt zurück und bringt seinem Gott vor, was er doch in der Vergangenheit großartig getan hat für die, die ihm gehören. Er schöpft Hoffnung und klagt gleichzeitig aus der Tatsache, dass die Väter Israels auf ihr Klagegebet hin doch Antwort und Rettung erfahren haben. Er klagt folgendermaßen: Du aber bist der Heilige, du thronst über den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten schon unsere Vorfahren. Sie vertrauten darauf, dass du sie rettest. Sie riefen zu dir und wurden gerettet. Auf dich haben sie sich verlassen und wurden nicht enttäuscht. Und dann klagt er weiter: Auf dich bin ich doch angewiesen seit meiner Geburt. Vom ersten Atemzug an bist du allein mein Gott. Bleib nicht fern von mir, denn die Not ist so nahe und ich habe sonst keinen, der mir hilft. Wie kann ich damit leben, wenn ich Gott so fern von mir wähne? Ich sagte, dieser Psalm zeigt uns den Weg. Ich kann leben damit, indem ich mich so wie der Psalmist meinem Gott an den Hals werfe und nicht mehr von ihm lasse. Und dann sind da Erfahrungen anderer Christen, die machen mich nicht neidisch oder aggressiv, sondern die sollen mich zuversichtlich, dürfen mich zuversichtlich machen. Ja, Gott ist ein Gott, der kann helfen, der kann retten. Und darum halte ich mich an ihn und laufe ihm in meiner Not und in meiner Verzweiflung nicht weg. Jesus selbst betete am Kreuz diesen Psalm. Und es bricht ja aus Jesus heraus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dieser trostlosen Situation am Kreuz fällt Jesus selbst in tiefste Anfechtung. Menschlich und geistlich ist er da in einer Sackgasse. Und die Verzweiflung hat sich grenzenlos gesteigert. Jesus fühlt sich von Menschen und von Gott verlassen. Und was ist das für ein Sohn Gottes, der ein solches Ende nimmt? So etwas kann doch keinem Gott widerfahren. Und wir merken, am Kreuz von Jesus, wo er selbst diese Worte betet, scheitert jede traditionelle Vorstellung von Gott. Wir erwarten von Gott Hilfe, Beistand und Trost. Wir glauben an einen allmächtigen Gott. Hier am Kreuz braucht Gott selbst einen, der sich um ihn kümmert und findet ihn nicht. Und diese ausweglose Situation ist gerade das Besondere. Und der sterbende Jesus flüchtet sich in dieses Gebet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist das Erstaunliche. Er bezeichnet Gott, an dem er in diesem Moment so leidet, immer noch als seinen Gott. Das persönliche Fürwort. Ein Theologe, der von den Nazis verfolgt und von den Russen ermordet worden ist, hat das einmal so ausgedrückt: In dem Augenblick des Todes zerbricht auch dieser Halt, der nicht zerbrechen kann, und leer ist die Welt von Gott. Aber dieser Schrei der Verzweiflung ist zugleich ein Gebet an meinen Gott mit den Worten der Heiligen Schrift. Niemals vorher ist die Nähe zu Gott, gleichsam der Besitz Gottes, so klar zu Worte gekommen wie in diesem Wort: abgründiger Gottverlassenheit. Und wenn es mit Worten vom Psalm 22 geschieht, so empfängt dieses betonte Mein Gott nur umso tieferen Sinn und größere Kraft. Jetzt kommt ein Satz von diesem Theologen, typisch Theologendeutsch: In dem sich ihm jetzt Gottes Herz verschließt, ist es ihm erschlossen. Kann man mal drüber nachdenken. Gott ist kein Gott, dem irgendein Leid fremd wäre. Er steht nicht relaxed der Welt gegenüber und schaut zu, was seinen Menschen gerade Schreckliches erleben oder was sie treiben. In Jesus ist Gott selbst in das Leid aller Menschen eingegangen und teilt es. Und so solidarisiert sich Gott mit dem sterbenden Jesus und der Not so vieler. Nie steht Gott auf der Seite der Henker, er steht auf der Seite der Opfer, der Leidenden und der Ohnmächtigen. Interessant, dass du schon mal mehrmals Dietrich Bonhoeffer erwähnt hast heute Morgen, von dem habe ich auch ein Zitat. Das Gebet, in dem die erfahrene Gottesferne vor Gott ausgesprochen wird: warum hast du mich verlassen? Dieses Gebet ist eine Hilfe, die Gottesbeziehung aufrecht zu erhalten. Also selbst die Erfahrung der Ferne Gottes ist von Gott umfangen, weil Gott selbst sie geteilt hat am Kreuz auf Golgatha. Gottes Herz hat mit dem, was Jesus auf Golgatha erfahren hat, diese Ferne von Gott, die Gottverlassenheit in sich aufgenommen. Wer allerdings nichts glaubt, der muss versuchen, allen Wahnsinn allein auszuhalten. Jede und jeder aber, der sich so fern von Gott erlebt, darf darauf bauen, was Gott einmal durch seinen Propheten dem Volk Israel zurief. In Jesaja 54 steht: Es ging dir wie einer Frau, die verlassen wurde und tief gekränkt ist, aber jetzt ruft der Herr dich zurück. Dein Gott fragt: Kann man denn seine Jugendliebe verstoßen? Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen. Aber mein Erbarmen mit dir ist so groß, dass ich dich wieder heimhole. Und darum gilt das ungebrochen, was in dem Psalmen steht: Sieh doch, der über Israel, also über sein Eigentum, wacht, der schläft und schlummert nicht. Wo ist dein Gott? Dieses Fragen mag dann und wann mal quälen. Die Antwort aber darauf lauten: Er ist dir nahe, gerade in diesen brennenden Fragen. Und wenn du das verinnerlichen kannst, kannst du später auch mit dem Beter des Psalm 22 einstimmen. Mein Gebet hast du erhört. Ich will meinen Brüdern und Schwestern von deinem Namen erzählen. Im Kreis der Gemeinde will ich dich loben. Lobt ihn, die ihr Ehrfurcht habt vor dem Herrn. All ihr Nachkommen Jakobs, gebt ihm die Ehre. Erschreckt vor seiner Herrlichkeit, all ihr Nachkommen Israels. Denn er hat die Augen vor dem Elend nicht verschlossen und sich nicht gescheut, dem Armen zu helfen. Sein Angesicht hat er nicht vor ihm verborgen. Als er um Hilfe schrie, hat er ihn gehört. Von dir geht mein Lobgesang aus und erschallt in der Festversammlung. Mein Gelübde will ich erfüllen vor denen, die Ehrfurcht vor dir haben. Die Armen sollen essen und satt werden, die den Herrn suchen, sollen ihn loben. Bekommt also neuen Lebensmut für immer. Amen. Lasst uns miteinander singen.